Ja, einen schönen guten Morgen, nah und fern. Seid herzlich gegrüßt zu dem heutigen Gottesdienst. Vielleicht hat der ein oder andere unter euch die Woche seinen Windows-PC aktualisiert oder wurde aktualisiert. Es läuft ja alles ziemlich automatisch im Hintergrund ab und hat dabei etwas Neues bemerkt. Ist da jemand unter euch, der da was gemerkt hat, dass da was passiert ist? Nicht so wirklich, okay. Wer das die Woche dann mal ausprobiert und mal hinschaut, der sieht dann unten rechts in der sogenannten Taskleiste ein neues Feld. Und in diesem Feld ist der aktuelle Wetterbericht. Also was sehr Aufregendes. Da ist ein kleines Bildchen mit der Sonne, wenn gerade die Sonne scheint, oder ein Wölkchen, wenn gerade die Wolken vorbeiziehen, und die aktuelle Temperatur. Also auch jetzt, wenn man am PC arbeitet, hat man immer im Blick, wie das Wetter denn so gerade ist. Und wenn man dann noch draufklickt, dann kann man sich auch schon mal die Vorhersage zeigen lassen. Und dann kam mir so in Erinnerung, wenn man sich dieses Beispiel jetzt mal so vor Augen führt, wo einem sonst noch überall die Wettervorhersage begegnet. Also immer bei den Nachrichten, wenn man die Zeitung aufschlägt, am Handy, in diversen Apps, überall wird uns immer wieder der Wetterbericht und die Wettervorhersage gezeigt. Oder seht ihr das eher anders? Wer würde sagen, dass er so mehr oder weniger regelmäßig das Wetter vor Augen geführt bekommt, abgesehen von dem, was er draußen sieht? Also, die Mehrheit. Also das ist vielleicht auch ein Grund darum, warum das so forciert wird, dass der Wetterbericht immer wieder in irgendeiner Form uns vor Augen geführt wird. Wer orientiert denn seinen Tagesablauf danach, wenn er das Wetter jetzt mal so für die nächsten 2-3 Tage gesehen hat? Also man gibt auch einige, die das machen. Also man orientiert sich so ein bisschen da, man kann sich so ein bisschen abgucken, okay, muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr mit Regenkleidung ausstatten, einen Regenschirm mitnehmen oder vielleicht die ein oder andere Vorhaben absagen, weil das Wetter einfach nicht gut aussieht. Also es beeinflusst tatsächlich unser Leben, der Wetterbericht. Und vielleicht macht uns das dann auch mal sensibel dafür, dass es dann klar und selbstverständlich ist, dass wir überall mit dem Wetter konfrontiert werden. Wenn ich ins Auto einsteige, das Auto anmache, da ist ein Display drin in so einem Auto, dann ist da das Wetterbericht und er zeigt mir das an. Also unglaublich, Wetter ist wichtig. Aber wenn ich mir überlege, so im Nachgang, wie diese Vorhersagen eben auch nicht zutreffen und ich mir jetzt quasi etwas abgesagt habe, was ich doch hätte durchführen können, wenn ich nicht so arg aufs Wetter geguckt hätte, dann entgeht mir vielleicht auch das eine oder andere. Oder selbst wenn ein Regenguss vorhergesagt wird und ich jetzt in diesen Regenguss reinkomme, wie kann es Situationen geben, wo das einfach wunderbar ist, wenn mal ein Mann in einen so schönen, warmen Sommerregen reinkommt und pitschenass dann nach Hause gehen darf. Also auf so etwas nicht Konstantes richten wir teilweise, stückweise unser Leben auch aus. Natürlich ist es natürlich auch eine Basis für Smalltalks. Wenn man mal irgendwie mit jemandem was reden will, irgendwann einen Aufhänger braucht, dann ist es meistens natürlich das Wetter. Aber man würde jetzt nicht unbedingt oder zwingend jetzt seinen Urlaub entsprechend so gestalten, dass man sagt, okay, die nächsten 2 Wochen nur noch Regen. Also da fahre ich mit Sicherheit nicht in eine Gegend, wo die Wahrscheinlichkeit so groß ist, dass es auch wirklich regnet, sondern man fährt dorthin und nimmt denn das, was kommt. Vielleicht macht der eine oder andere es auch anders. Aber es sind Wahrscheinlichkeiten, die dahinter stecken. Riesenmaschinen berechnen jede Minute aufs Neue, wie der Wind steht, wie die Windstärke ist, wie sich das Wetter denn weiterentwickeln könnte. Und wenn man da mal genauer hinschaut auf die Prognosen, dann sieht man 56% Wahrscheinlichkeit. Also 50-50. Oder wie die Bauernregel sagt, kriegt der Hahn auf den Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Und wir sind doch darauf fixiert. Man hat es so angewöhnt, darauf zu gucken. So, aber was hat jetzt wohl diese Wettervorhersage mit unserer heutigen Predigt zu tun? Also irgendwie geht es heute Morgen in der Predigt auch ums Wetter. Ein bisschen ein Ausblick auf die Lebensstürme und die Regentage in unserem Leben. Aber auch um eine Zusage, ein Rettungsschirm, der beständig über uns und unser Leben ausgespannt ist. Und dazu möchte ich heute Morgen aus Matthäus 28 einen Abschnitt lesen. Und zwar die Verse 16 bis 29 und lese dazu aus der neuen Genfer Übersetzung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ein relativ bekannter Abschnitt, so endet das Matthäusevangelium und wird oft überschrieben mit der Missionsbefehl. Mein Fokus heute Morgen liegt eigentlich so ein bisschen mehr darauf, dass Jesus jeden Tag, oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, alle Tage unseres Lebens bei uns ist. Das sollten wir so ein bisschen im Hintergrund behalten, wenn wir jetzt so uns diese Verse mal anschauen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Jetzt sind wir wieder da, wo eigentlich alles angefangen hatte. Dort in Galiläa. Auf einem Berg, der jetzt nicht näher beschrieben worden ist. Und hier in dieser Region waren einige der Jünger auch zu Hause gewesen. War jetzt der Abschied nahe, der endgültige Abschied von Jesus und damit auch die Reisen, die man mit ihm unternommen hat, zu Ende? Wer sich an letzten Sonntag erinnert, da hat Tobias etwas davon erzählt, dass Jesus seinen Jüngern vor seinem Tod auf den Abschied vorbereitet hat und ihnen mitgeteilt hat, dass wenn er geht, der Heilige Geist auf sie kommt. Dann wurde Jesus gekreuzigt, war wieder auferstanden und Jesus hatte ihnen ausrichten lassen, den Jüngern, dass sie ihn in Galiläa treffen sollten. In der Zwischenzeit, bevor sie jetzt nach Galiläa zurückgegangen waren, da war er ihnen schon mal begegnet. Das kann man nachlesen im Johannesevangelium ab Kapitel 20. Da war er durch verschlossene Türen zu den Jüngern gekommen, die sich aus Furcht vor den Juden dort eingeschlossen hatten. Stand plötzlich unter ihnen. Und dort hatte er ihnen gezeigt, die Wundmale, die die Kreuzigung an ihm hinterlassen hatte. Er machte sie auf eine nicht ganz näher beschriebene Weise schon mit dem Heiligen Geist bekannt. Und er konnte beim Thomas, der das nicht glauben wollte, was da passiert war, eine Woche später diese Zweifel nehmen und ihn spüren lassen, dass er, Jesus Christus, lebt. Und tatsächlich machten die Jünger sich in dieser Zeit irgendwann auf den Weg von Jerusalem nach Galiläa. Aber was macht sie dort? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie zu ihren Familien erstmal zurückgegangen sind. Also wenn man Heimaturlaub hat, dann geht man wohin? Nach Hause, zu seiner Familie. Und so ähnlich war es vielleicht hier auch. Vielleicht nicht so als Urlaub, sondern vielleicht auch so ein bisschen so im Hinterkopf, was war das jetzt eigentlich? Jetzt sind wir wieder hier. Und sie sind auch wieder ihrer Arbeit nachgegangen. Petrus und 6 andere Jünger, die konnte man beim Fischen wieder entdecken. Johannes 21. Aber was das Spannende dabei ist, Jesus war immer da. Er war für sie nicht sichtbar da, aber irgendwie war er wohl immer da. Denn als die Jünger dort am Fischen waren und nichts, aber auch gar nichts gefangen haben, da hat ein Mann vom Ufer ihnen zugerufen, so und so solltet ihr das jetzt machen und dann werdet ihr Fische fangen. Und das haben sie getan. Sie sind diesem Ruf gefolgt, ohne zu wissen, wer das eigentlich war. Und sie haben ein Netz voller Fische gefangen, dass sie es kaum mit an Land bringen konnten. Und da hat Petrus es geschnallt. Das ist der Herr. Und sie sind zurückgekommen Und Jesus hatte schon alles vorbereitet gehabt. Jesus ist da. Bevor wir irgendwas angehen, ist Jesus da. Und er bereitet vor. Und er rüstet zu. Und er zeigt ihnen, dass er sie unterstützt, dass er sie versorgt und dass er, wie beim Petrus, sie auch wieder herstellt. Und das finde ich so bezeichnend, dass das, was hier noch bevor sie wieder hier in Galiläa auf dem Berg sind, was da schon alles wieder passiert ist und dass Jesus das alles in der Hand hat und hatte. Und jetzt sind sie hier auf diesem Berg, 11 Jünger. Nicht die Jünger, 11 Jünger heißt es hier in der Bibel. Und vielleicht ist das so ein bisschen so diese Sensibilisierung dafür, da fehlt doch einer. Einer, der nicht mitgegangen ist und nicht die Freude an Jesus erlebt hat. Er war lange Jahre mitgegangen, aber hat dann für Geld alles verraten. Und auf diesem Berg begegnen sie Jesus erneut. Sind sie jetzt gespannt? Sind sie vielleicht auch angespannt? Was passiert da jetzt? Vielleicht sogar unruhig oder sogar beunruhigt, was da jetzt auf sie zukommt? Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Nach außen hin war das vielleicht gar nicht sichtbar, dass da einige immer noch Zweifel im Herzen hatten. Die haben sich alle auf die Knie geworfen und haben ihren Herrn angebetet. Davon gehe ich mal aus. Und jetzt sollten sie einen Auftrag erhalten. Und dieser Auftrag wird an alle gehen. Ob da jetzt jemand war, der voller Überzeugung für Jesus eintreten wollte oder einer da war, der noch im Zweifel war. Die Worte, die folgen, gingen an alle 11. Und wenn man sich mal überlegt, das muss eine unwahrscheinlich herausfordernde Situation gewesen sein. Wir kennen die Geschichte und den Ausgang, was da passiert ist. Aber wenn man mittendrin ist in der Situation, wenn wir mittendrin in unserem Leben stecken und nicht wirklich wissen, was da auf uns zukommt und wie das alles ausgeht, dann kann einen das schon ein bisschen unruhig machen. Das, was da passierte, war alles völlig neu. Und es war auch unglaublich, wenn man sich das mal ehrlich gestehen muss. Da ist ein Mensch, der sagt von sich, er ist Gottes Sohn. Dann wird er gekreuzigt. Dann steht er wieder auf. Kommt durch eine verschlossene Tür. Ich meine, das sind doch so die Geschichten, die man schön in tollen Filmen verarbeiten kann. Aber das ist doch nicht Realität. Dann ist er plötzlich wieder verschwunden und taucht ebenso plötzlich wieder auf. Und da denke ich, für manch einen darf da auch sicherlich ein Moment des Zweifels sein. Aber eben nicht bei diesen Zweifeln stehen bleiben, sondern auf Jesus hören und schauen, was er einem zu sagen hat. Für uns ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil wir in so einer Kultur des Zweifels leben. Und gerade die letzten Monate haben das gezeigt und verstärkt, denke ich. Die Medien sind voll mit Informationen, täglich neu. Und am Ende stellen sie sich entweder als Fehlinformationen heraus oder es ist doch wieder alles anders als so, wie man es noch einen Tag vorher gesagt hat. Das, was gestern noch richtig und wichtig und konstant war, eine feste Größe war, kann heute schon wieder völlig verworfen sein. Und wie wirken dann solche Meldungen auf uns? Und wie wirken sie sich auf mein Leben aus? Meldungen, die am Ende nicht wirklich weiterhelfen, aber mich doch beeinflussen und im schlimmsten Fall eben negativ beeinflussen, die meine Ängste schüren. Wer unter uns hat keine Angst vor dem, was da noch alles auf uns zukommt, wenn man das alles hört, was in den vergangenen Monaten gesprochen wurde, was mittlerweile alles geredet wurde, was da alles in dieser Pandemie noch alles drinstecken kann, in diesem Impfgeschehen noch alles drinstecken kann, wie dort Ängste aufgebaut werden und uns so verunsichern, weil wir nicht mehr wissen, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Und somit ist das, was wir uns eigentlich wünschen, eine Konstante in unserem Leben, auf der wir bauen können, Menschen, denen wir glauben können, völlig weggebrochen. Und man spürt so etwas von Menschen, die wünschen, dass viel Flexibilität da ist, Unverbindlichkeit da ist und man einfach so macht, wie es einem gerade passt. Und am Ende führt es dazu, dass man immer mehr verunsichert wird. Eigentlich möchte man etwas Stabiles haben, etwas, was sich nicht verändert oder zumindest nicht so schnell und so rasant verändert. Und das möchte Jesus gerne für dich sein. Diese Konstante in deinem Leben und möchte alle Zweifel ausräumen, die dieses Leben mit sich bringt. Dass du an ihm festhalten kannst und dass du auf ihn vertrauen kannst. Und das macht Jesus hier in Vers 18 deutlich. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jesus geht auf seine Jünger zu. Er ruft sie nicht zu sich her, noch aufzustehen, näher zu ihm kommen, sondern er macht den Schritt auf sie zu. Er macht den Schritt auf dich zu. Wie dankbar dürfen wir dafür sein, dass Gott auf uns zugekommen ist, indem er seinen Sohn gegeben hat. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass Jesus auch jederzeit diesen Schritt auf uns zumacht. Er kommt dir und mir entgegen. Und er macht deutlich, dass er der Herr ist. Das, was sie in der Vergangenheit erleben durften, dass er Macht hat über Wind und Wetter, damit sind wir wieder beim Thema, dass er Kranke heilen konnte, sogar wieder lebendig machen konnte, das haben sie gesehen. Und hier unterstreicht er das Ganze noch und sagt ihnen, dass er die Macht von Gott hat, und zwar alle Macht im Himmel und auch auf Erden. Da gibt es keine Differenzierung. Er hat die Macht. Und das sollte die Jünger jetzt ja eigentlich beruhigen, weil sie hatten das ja schon gesehen, wie stark diese Macht ist. Aber vielleicht hatten sie auch im Hinterkopf, dass er gesagt hat, er wird gehen. Er wird nicht mehr da sein. Und sie müssen alleine jetzt hier irgendwie zurechtkommen. Und auch das kann einem doch ganz schön zum Nachdenken bringen, wenn man jetzt plötzlich so auf sich gestellt ist. Vorher konnten sie immer noch alles ausbügeln, was nicht bei ihnen nicht funktioniert hat, hat Jesus dann gerade gebogen. Ja, da wo sie einen unreinen Geist nicht austreiben konnten, hat Jesus das gemacht. Da konnten sie sich darauf verlassen, er war da. Aber jetzt hat er ihnen gesagt, er wird gehen. Aber hier sagt er ihnen noch einmal, ich habe alle Macht, auf Himmel und auf der Erde, unabhängig davon, ob ich jetzt so körperlich anwesend bin oder nicht. Und es ist keine Macht, die alles platt macht, die Gewalt ausübt, sondern sie sind genau da an dem Punkt, dass Gott die Menschen liebt und diese Liebe zu uns durch Jesus gebracht hat. Es ist eine Macht der Liebe. Und damit möchte unser Herr Jesus Christus unsere Herzen voll machen. Mit dieser Liebe, dass wir diese Liebe weitergeben können an andere Menschen, dass wir andere Menschen für ihn gewinnen können. Aber wer oder was füllt mein Herz denn nun tatsächlich? In Lukas 6, 45 heißt es, wes des Herz voll ist, das geht der Mund über. So steht es in der Luther-Übersetzung. Wir haben gerade gehört, die Medien beeinflussen unser Denken und unser Handeln. Und es sind eben nicht nur die Wettervorhersagen, sondern da sind noch viel andere Dinge dabei, die noch viel stärker in unser Leben eingreifen. Und wenn dann diese Ängste vor der Zukunft auf uns zukommen, dann beeinflusst das unser Denken und auch unser Handeln und vor allen Dingen eben auch unser Reden. Deswegen noch einmal die Frage, womit wird mein Herz gefüllt? Was sind denn die Quellen, aus denen ich mich versorge? Und was gebe ich denn dann weiter? Was kommt denn da aus meinem Mund? Vielleicht darf ich bei einem Smalltalk auch mal über etwas anderes reden, als eben nur übers Wetter. Gedanken, die etwas tiefer gehen und die, so wie wir es am Anfang ja schon gehört haben, vielleicht auch mal die Frage stellen, weißt du, was auf dich zukommt? Und damit meinen wir nicht dieses kurze Leben hier auf der Erde, auf das wir so fixiert sind, also ich zumindest. sondern dürfen wir auch mal darüber reden, was die Ewigkeit eigentlich bedeutet und was eine Ewigkeit ohne Gott ausmachen kann? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Bist du, bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Bin ich begeistert von meinem Herrn und Heiland, von seiner Macht, von seiner Fülle? Vers 19, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seine Jünger und auch uns heute möchte Jesus dazu gebrauchen, seine Macht und seine Liebe auch den Menschen weiterzugeben, ihnen davon zu zeugen. Und zwar allen Menschen, steht dort, ohne Ausnahme, allen Völkern. Ohne Ausnahme. Und damit kommen wir eigentlich nochmal zum letzten Sonntag. Da hat Tobias davon gesprochen, was eigentlich der Grund ist dafür, dass wir den Heiligen Geist bekommen sollten oder bekommen haben. Da hat Jesus in seiner Abschlussrede in den Kapiteln 14 bis 16 davon gesprochen, dass alle Menschen, die an ihn glauben, gerettet werden und seine Herrlichkeit auf der ganzen Welt sichtbar wird. Und dass wir dafür den Heiligen Geist brauchen, damit er das in uns wirken kann. Dass sein Wille, der Wille Gottes, geschieht. Und das dürfen wir im Gehorsam ausführen. Wir dürfen uns dafür gebrauchen lassen von ihm. Wer sich erinnert, Tobias hat eine Zahl genannt letzten Sonntag. 2,6 Milliarden etwa Menschen, die als Christen gezählt werden. Und da ich in meinem Beruf sehr viel mit Zahlen zu tun habe, habe ich noch mal ein bisschen nachgeguckt und mal geguckt, wie hoch denn der Anteil ist an der Gesamtbevölkerung. Und wir kommen etwa so auf 32%. Das schwankt natürlich immer wieder, weil die Zählungen oder die Zahlen aus der Vergangenheit sind und dergleichen mehr. Aber etwa 32% der Menschheit sind Christen. Das ist eigentlich fast jeder dritte Mensch. Und das ist doch nicht mal wenig. Also alle anderen Religionen liegen darunter. Also Christentum ist da zählt an höchster Stelle. Und da zeigt sich eigentlich, wie gut das doch funktioniert hat in der Vergangenheit, dass Menschen erreicht wurden und für Jesus gewonnen werden konnten. Und doch muss man leider sagen, dass vielleicht ein Großteil dieser 32% eigentlich gar nicht erfasst haben, worum es eigentlich geht. Und das ist das Traurige dabei. Spannenderweise wachsen die Zahlen der Menschen, die zum Christentum übergehen, in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Da, wo ich mit Sanktionen zu rechnen habe, da gehen Menschen freiwillig zu Jesus. Da, wo ich alle Freiheiten habe, für und mit Jesus zu leben, da sinken die Zahlen, komischerweise. Wobei, so komisch ist das eigentlich gar nicht. Denn wenn man mal das Alte Testament aufschlägt und sich die Geschichte der Israeliten anschaut, dann passiert im Prinzip genau da das Gleiche. Immer in dem Moment, wo man so den Boden unter den Füßen hatte und gedacht hat, jetzt gehe ich meine eigenen Wege, weil es einem gut ging, weil man sich nicht mehr um Essen und Trinken und sonstigen Sachen Gedanken machen musste, da haben sich die Israeliten von Gott abgewandt. Und sieht es nicht zum Teil bei mir oder bei dir auch so aus, dass unsere Ausrichtung sich eher von Gott wegwendet, weil es uns so vermeintlich gut geht? Vielleicht hat uns diese letzten Monate auch nochmal gezeigt, so toll ist das alles gar nicht, und uns vielleicht auch mal wieder ausgerichtet auf Gott. Könnte doch vielleicht sein. Auf jeden Fall wäre es zu wünschen. Gehorsam sein, das steckt so ein bisschen dahinter. zu gehen. Jesus sagt, geht, macht alle Menschen zu Jüngern, zu Followern, könnte man auch sagen, nach heutigem Sprachgebrauch. Aber dagegen steht natürlich das, was ich als Freiheit bezeichne, die Freiheit, zu machen, was ich möchte, zu genießen, das tun, was mir Spaß macht. Und dem steht Gott nicht im Wege. Wer die Geschichte der Israeliten kennt, der kann das im Psalm 106 nachlesen. Er gab ihnen das, was sie wollten, aber ihre Herzen waren dadurch nicht zufriedener. Sie waren leer. Da war nichts Festes drin, nichts, was gehalten hat. Und das sollte einem vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Oder so wie der Tobias das letzten Sonntag gesagt hat, ist mein Lampengehäuse sauber, dass der Geist Gottes durch mich durchleuchten kann, dass Menschen von diesem Licht etwas sehen. Jesus hat nicht hinterm Berg gehalten, was es eigentlich bedeutet, ihm zu folgen. Er hat keine leeren Versprechungen gemacht. Und wer Lukas 14 mal nachliest, der sieht, dass das nicht ganz billig ist, Jesus zu folgen. Alles verlassen. Sein Kreuz auf sich nehmen, steht dort. Aber Jesus hat auch versucht, unsere Blickrichtung zu ändern, weg von dem Hier und Jetzt auf das Zukünftige, auf die Ewigkeit, bei ihm und bei Gott. Und dort alles zu genießen, was er vorbereitet hat. Und auch Paulus schreibt davon in 2. Korinther 6, was es heißt, sich für Jesus einzusetzen. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten. Wir erleben Dinge, Vers 10, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Es waren 11 Jünger, einer anders wie der andere, völlig unterschiedliche Gestalten. Wie wunderbar als Hinweis darauf, wie vielfältig es ist bei Gott und bei Jesus. Und nicht von allen lesen wir im Nachgang große Geschichten, was sie alles gemacht haben, wie zum Beispiel vom Petrus oder auch was vom Johannes oder die was hinterlassen haben in ihren Briefen. Nein, sie sind gegangen in ihre Lebenssituation hinein. Vielleicht war dieses, dass sie am Anfang so alleine zurückgegangen sind nach Galiläa zu ihren Familien, mal so ein Startpunkt, ihnen zu erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus, ihrer Familie, ihrem Umfeld, ihren Nachbarn. Und vielleicht sind manche von ihnen auch dorthin wieder zurückgegangen und haben es vorgelebt, was es für sie bedeutete, mit Jesus zu leben. Und konnten dort den einen oder anderen erreichen. Und natürlich gab es auch dann solche wie Petrus, die losgezogen sind und eben auch anderen Menschen weiter weg von Jesus zu erzählen. Und so braucht es einen jeden dort an dem Platz, wohin Gott ihn stellt. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Kinderlied, das jetzt schon so über 100 Jahre alt ist. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Und ist das nicht Grund genug für uns, Menschen um uns herum von dieser Quelle weiterzusagen und ihnen das auch vorzuleben? Ich denke, das ist das, was so miteinander harmonieren muss, weil es nützen mir die tollsten Worte nichts, wenn das in meinem Leben nicht zum Ausdruck kommt, wenn es da nicht raussprudelt. Wenn wir mal überlegen, was in den sozialen Medien so vor sich geht, wo Menschen Follower suchen, davon leben, dass man ihnen folgt, dann muss man sich fragen, ob da viel Wahrhaftigkeit dahinter steckt oder ob das nicht alles nur gespielt ist. Und dann werden dort Produkte angepriesen, die dann die Follower kaufen. Sie kriegen dann auch noch einen Gutschein, dass es ein bisschen billiger ist, weil sie ja Follower sind. Und alle, keine Ahnung, wie viele kaufen das dann, da freut sich dann der Produzent von diesen Produkten. Aber sobald irgendwas da im Hintergetriebe da knatscht und der Influencer oder so ähnlich, wie sie heißen, mit dem Produkthersteller eben nicht mehr harmoniert, dann wird dieses Produkt beiseite geschoben und dann hat man irgendwas Neues, keine Konstante. Und dann muss ich als Follower halt wieder ein neues Produkt kaufen, Jesus hat das so nicht gemacht. Er hat von Anfang an klar gemacht, was es heißt, mit ihm zu gehen. Und es hat sich bis heute nicht geändert. Und er hat auch heute noch die Macht, die er damals hatte, als er ja auf der Erde war. Und da kommen wir jetzt zu diesem letzten Vers im Matthäusevangelium. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Alles. Nicht nur so ein bisschen und so ein bisschen Schönes, alles so toll bei Jesus und du wirst dann keine Ahnung was erleben und du wirst immer Freude haben. Nein, alles lehren, was Jesus gelehrt hat. Und Jesus hat nicht gelehrt, wenn du mir nachfolgst, wirst du glücklich und zufrieden hier auf der Erde sein. Sondern so, wie Paulus das gesagt hat, es wird Bedrängnis sein, es wird vielleicht Krankheit geben oder was anderes, was uns als Mensch nicht gefällt. Und man versucht, also mir geht es so, irgendwie dem auch auszuweichen, da drumherum zu kommen. Aber Jesus macht deutlich, er unterstützt dich in deinem Leben dabei, das zu tragen und den Ausblick auf die Ewigkeit. Das ist das, was wir so oft vielleicht auch vernachlässigen, was ich auch in meinem Leben, in meinem Alltag so vernachlässige. Dass da was kommt nach diesen Jahren, wo man sich irgendwie auch mal abgekämpft hat, was viel mehr Wert hat. Paulus sagt das in einem seiner Briefe. Dass es darauf hin zielt, das, was er hier gerade tut, Menschen zu erreichen, aber dass er dankbar und froh ist, wenn er denn dann beim Herrn ist. Aber da wir ja so, soll ich das sagen, so Zweifler vielleicht auch sind, wir können es nicht fassen. Wir können es nicht greifen, wir können es nicht sehen. Und das führt dazu, dass wir manches Mal vielleicht vergessen, was auf uns wartet und was wir vergessen, dass wir hier einen Auftrag haben, der über unser angenehmes Leben hinausgeht. Und dann kommt der Nachsatz und seid gewiss, ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt. So endet das Evangelium von Matthäus. Wir sind nicht allein. Und wir haben keinen Auftraggeber, der sagt, so, das habt ihr jetzt zu tun. Es gibt manchmal so Chefs, die sagen, hier, das und das und das, das mach mal, und dann bin ich weg. Hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat ihnen diesen Auftrag gegeben, hat uns den Auftrag gegeben und uns die Zusage gemacht, dass er dabei ist, jeden Tag unseres Lebens hier auf der Erde. Und dass er uns die Kraft geben will, in seinem Auftrag zu handeln. Und genau deswegen hat er uns seinen Heiligen Geist zur Unterstützung gegeben. Und sowohl jedem Einzelnen von uns, als auch uns als Gemeinde, möchte er dazu bringen, diesem Auftrag nachzukommen. Und wenn vielleicht bei dem einen oder anderen der Eindruck jetzt entstanden ist in den vergangenen Monaten, dass während der Pandemie der Fokus etwas zu sehr auf diesen Virus gelegen ist und eine damit verbundene Organisation der Gottesdienste, da mag da vielleicht was dran sein. Aber wie sonst hätte es funktionieren sollen? Und durfte nicht auch gerade dadurch Gottes Wille umgesetzt werden, dass wir Zeugen sind, dass wir auch die Regierung unterstützen im Vorgehen, auch wenn vielleicht manches fraglich ist, und dass wir auch so Gottes Liebe weitergeben durften? Und ich möchte es einfach nutzen hier in diesem Moment, und ich hoffe, dass ich das im Namen zumindest vieler Gemeindeglieder tue, ein Danke zu sagen an alle, die sich mit Rat und Tat, Zeit, Engagement dafür eingesetzt haben, dass eben im Rahmen des Möglichen Gottesdienste hier vor Ort und aber eben auch online stattfinden konnten. Die sich dafür eingesetzt haben, dass Jesu Name weiter verbreitet wurde und dass sogar manche Aktion in dieser distanzierten Zeit etwas für Gemeinschaft gesorgt hat. Ja, wir denken an diese Abendmahlaktion oder auch für die Kinder, wo das was verteilt worden ist. Einfach diese ganzen Signale, die da gesetzt worden sind. Und dafür möchte ich zumindest im Namen hoffentlich vieler ein herzliches Dankeschön sagen. Und so lassen wir uns doch ermutigen von diesen Abschiedsworten Jesu an seine Jünger und diese darin enthaltenen Zusagen, diese Aufforderung und aber auch diese Ermunterung. Wir sind nicht allein. Und ich möchte das so zum Ende hin so ein paar Vorbilder aus der Bibel uns aufzeigen, die uns vielleicht ein bisschen zeigen, was es bedeutet, allein zu sein und doch zu erleben, dass Gott da ist. Wir kennen viele von ihnen. Und vielleicht müssen wir uns das jetzt einfach nur vergegenwärtigen, ob das der Mose war, ob das Daniel und seine Freunde waren. Ich möchte hier auf 4 Personen eingehen, zum Beispiel den Josef, von dem haben wir vor ein paar Wochen was gehört. Von Josef lesen wir, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Natürlich muss man dazu die Geschichte von Josef kennen. Und dann so eine wunderbare Aussage zu lesen von einem jungen Mann, der von seinen Brüdern verkauft worden ist, in Gefangenschaft ist, aber im Namen Gottes seinem Mann steht und ihn bezeugt. Und Gott steht zu ihm und kann sagen, ihm gelingt alles, weil der Herr bei ihm ist. Und was war am Ende noch? Er kommt vor den König von Ägypten zum Pharao und der Pharao sagt zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Dann haben wir eine Geschichte, da hat der Waldemar vor etwa einem Jahr drüber gepredigt und ich weiß das so genau, weil mir waren diese beiden Personen, um die es da geht, irgendwie in den vergangenen Wochen irgendwie auch aufs Herz gekommen und ich wollte die Predigt dazu machen und habe dann aber gesehen, dass es noch gerade mal ein Jahr her ist, dass wir davon gehört haben. Deswegen nenne ich sie nur hier als Beispiele. Und zwar war es ein junges Mädchen. Ein junges Mädchen, 2. Könige 5, kann man das nachlesen, die war von den Aramäern geraubt worden aus ihrem Land und gefangen weggeführt worden. Und die war im Dienst eines hohen Obersten der Armee bei Naaman. Und dieser Naaman war krank, der war aussätzig. Und dieses Mädchen, das muss einen unfassbaren Glauben gehabt haben. Denn sie sagt zu ihrer Herrin, ach, wäre doch mein Herr, der Naaman, vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Die sagt das so, als wenn das so alltäglich gewesen wäre dort in Samaria. War es nicht. Wir können es in Lukas 4 nachlesen. Zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, als nur der Syrer Naaman. Ein junges Mädchen in Kriegsgefangenschaft als Dienerin. Also ich glaube, die war ziemlich isoliert. Ich weiß nicht, ob sie die Sprache so beherrscht hat, in der sie da war. Die war ziemlich alleine, würde ich mal so behaupten. Aber sie bezeugt ihren Gott genau an der richtigen Stelle. Und dieser Naaman, das ist der Nächste, der hört auch noch auf sie. Er setzt alle Mittel in Bewegung, dorthin zu kommen. Kommt erstmal an die falsche Adresse, weil er das nicht so ganz einordnen konnte. Und doch sagt er dann in Kapitel 5 vom 2. Könige, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. So benutzt Gott Menschen in allen möglichen Situationen, um auf sich aufmerksam zu machen und Menschen die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Und dann haben wir noch einen Menschen, von dem haben wir eigentlich jetzt heute Morgen schon die ganze Zeit gesprochen, von Jesus, der das Beispiel schlechthin ist, der nicht nur von allen Menschen verlassen war, sondern auch noch von Gott. Matthäus 27, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der aber auch sagen konnte, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und das soll uns vielleicht in unserem Bewusstsein einfach zeigen. Auch Jesus wurde abgelehnt und er hat das auch deutlich gemacht und deutlich gesagt, dass das auch uns so gehen kann, die ihn bezeugen. Aber er wünscht es sich so sehr, dass wir Menschen innehalten und aufmerksam machen auf das, was er eigentlich von uns will. Unsere Freiheit ihm zu geben, damit wir wirklich frei sein können. Hattest du bereits solch eine Begegnung mit Jesus oder wünschst du sie dir? Unser Herr Jesus Christus ermutigt uns dazu und er wartet darauf, dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, damit sein Wille geschehen kann. Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Hebräer 13, Vers 8, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und genau mit dem haben wir es zu tun, mit dem, der immer derselbe war, ist und sein wird und der bei dir und mir ist, jeden Tag. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann dürfen wir bei ihm sein in der Ewigkeit, bei unserem Gott und Vater. Hebräer 1, Vers 11, jetzt zum Abschluss. Himmel und Erde werden vergehen, du Gott aber bleibst. Sie werden alt werden, alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Umhang. Sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst der, der du bist, und deine Zeit wird kein Ende haben. Das ist unser Gott. Ich möchte zum Abschluss noch beten, und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Unser großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, auf die Erde gegeben hast, damit er uns zeigt, welche Liebe du zu uns Menschen hast, zu deinen Geschöpfen. Und dass du einen Ausweg gesucht hast, damit wir vor dir bestehen können. Und für die, die wir das für uns im Glauben annehmen dürfen, wollen wir dir einfach von Herzen Danke sagen. Und dass du uns einen Auftrag dargelassen hast, darum wissen wir. Aber du siehst auch, wie manchmal wir träge darin sind, diesem Auftrag nachzugehen. Wie mutlos wir zum Teil sind, weil wir denken, wir müssen das irgendwie alleine regeln. Aber Herr, du bist da, du hast uns die Gemeinde gegeben, das Miteinander, auch wenn das zum Teil in dieser Zeit ein bisschen distanziert abläuft. Aber du bist da, der diese Distanzen überwindet, und dafür preisen wir dich. Und wir bitten dich um deinen Segen für die jetzt vor uns liegende Zeit, für die Woche, die vor uns liegt, dass wir das darin innehalten, dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Wir preisen dich und befehlen uns dir an. Amen.